Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, zum Thema dieses Gottesdienst dienen habe ich uns eine Geschichte aus der Apostelgeschichte mitgebracht, die kündet vielleicht von einem der stärksten und großartigsten Diener, die es jemals für Jesus Christus gegeben hat, nämlich für den Diakon. Diakon heißt ja Diener Stephanus. Wir wollen hören als Predigttext Apostelgeschichte 7, die Verse 54 bis 60. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber voll Heiligen Geistes blickte fest auf zum Himmel, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien laut, hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus, und sie steinigten Stephanus. Der rief den Herrn an und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns diese Geschichte des ersten christlichen Märtyrers jetzt als Predigttext für diesen Sonntag. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du durch diese Verse, durch diese Predigt zu uns sprichst über unseren Dienst. Dass das gelingt und dass das passiert, dazu brauchen wir deine Hilfe und dein Geleit. Wir werden nur die Dinge verstehen, die du uns zu sagen hast, wenn du uns deinen Heiligen Geist schenkst. Und darum bitten wir dich jetzt alle miteinander. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, das, was ich am Evangelisten Lukas so schätze, vieles, wo ich bei anderen Evangelisten oder bei anderen Schriftstellern, Menschen, die eben im Heiligen Geist die Bibel geschrieben haben, schätze, aber bei Lukas ganz besonders schätze, ist seine Art, Dinge an beispielhaften Erzählungen deutlich zu machen. Also zum Beispiel beim barmherzigen Samariter, da kann man in so einer ganz einfachen Geschichte lernen, was es heißt, Nächstenliebe zu üben. Oder beim verlorenen Sohn, was man tun muss, wenn man sich von Gott entfernt hat, wenn man in Sünde gefallen ist. Beim reichen Kornbauer, wie man mit seinem Vermögen, seinem Geld umzugehen hat. Oder bei Zachäus beispielhaft, wie man zu Jesus findet, wie man zu einem gläubigen Menschen wird. Und dieses Beispielhafte finden wir auch hier in diesem Text. Hier können wir in diesen 6 Versen lernen und lesen, wie man beispielhaft Dienst für Jesus tut. Und so habe ich dann die Predigt überschrieben, das Stephanus-Paradigma, also das Stephanus-Beispiel, worin der Dienst für Jesus besteht. Und ich habe 5 Punkte mitgebracht. Erstens möchte ich darüber sprechen, dass der Dienst für Jesus in der festen Ausrichtung des Blickes auf den Herrn besteht. Zweitens darüber, dass der Dienst für Jesus in der Verkündigung des Wortes besteht. Drittens, dass der Dienst für Jesus in der Fürbitte für andere besteht. Viertens, dass der Dienst für Jesus in der Bereitschaft zum Leiden besteht. Und fünftens, dass der Dienst für Jesus in der Gewissheit der kommenden Herrlichkeit besteht. Diese 5 Punkte. Der erste, der Dienst für Jesus besteht in der festen Ausrichtung des Blickes auf den Herrn. Bisschen längere Überschrift, aber extrem wichtig. Das ist entscheidend für unseren Dienst für Jesus Christus, dass wir fest in unserem Blick ausgerichtet sind auf den Herrn. Hier heißt es im Vers 55, er aber voll Heiligen Geistes blickte fest auf zum Himmel. Die Lutherbibel, Luther 84, die ich sehr schätze und normalerweise gebrauche, ist an der Stelle etwas ungenau. Die schreiben da wie viele andere Übersetzungen halt, er sah auf zum Himmel. Aber das Wort, das hier im griechischen Urtext steht, halt, Athenizo, ist viel stärker. Das heißt genau das, die feste Ausrichtung des Blickes, fest hinblicken. Fest hinblicken. Und dass wir Dienst für Jesus Christus tun, ist ganz, ganz davon getragen, dass wir fest auf Jesus blicken. Sonst wird das alles, ich sage das direkt, gar nichts. Wir müssen immer wieder ausgerichtet sein im Blick auf den, für den wir es tun. Wir müssen auf den lebendigen Gott blicken. Wir müssen auf Jesus schauen, so wie das eben hier Stephanus ebenfalls auch getan hat. Hätte er den festen Blick auf Jesus nicht gehabt, auf den Herrn, hätte er auf die Welt geguckt, auf all das Irdische, das jetzt es ansteht, naja, dass er sterben wird und was wird das für seine Frau, wenn er verheiratet war, das war er vermutlich, was wird das für ihn persönlich bedeuten, all diese Dinge, ja, da wäre er da versucht wegzulaufen, hätte Gott vielleicht ums Gericht angefleht halt, aber der, der nicht Fürbitte für seine Peiniger getan, Herr, rechne ihnen die Sünde nicht an. Das schaffst du nur, wenn du einen Blick klar auf Jesus hast, wenn du auf die Welt guckst, auf die um dich rum sind, da kommst du nicht dahin, dass du solche Gebete sprichst. Und das ist ein Fehler, den ich bei vielen Menschen erlebe, in der Nachfolge, im Dienst. Die sind Gott sei Dank wiedergeboren, haben erkannt, dass sie einen Dienst in der Gemeinde haben, dass sie mittun müssen halt nicht. Und dann sind sie ganz schnell frustriert über das, weil sie so einen dämlichen Pastor haben, weil die im Vorstand das nicht richtig verstanden haben, weil in der Gemeinde das keiner richtig aufnimmt. Man eselt sich nur, dass man guckt auf das Umfeld und schnell ist man frustriert, da hat man keine Lust mehr und dann droht man die Dinge hinzuschmeißen. Man ist ausgerichtet mit dem Blick auf das Weltliche, auf die Menschen in seinem Dienst und ist da frustriert. Dann hat der Widersacher wieder 100% gewonnen. Bitte, wenn ihr Dienst tut im Reich Gottes, wenn euch diese Ehre zuteil wird, dann blickt immer fest auf Jesus und macht euch immer wieder klar und deutlich, für wen ihr es tut. Denn dann könnt ihr erst all die Unbillen und Härten, werde ich gleich noch drüber sprechen, ertragen. Aber wenn ihr anfangt, auf Menschen zu gucken, darauf zu hoffen, dass ihr irgendwelche Gratifikationen, irgendein Lob oder sonst was bekommt, da habt ihr von vornherein verloren. Immer wieder auf Jesus gucken, immer wieder auf ihn schauen, wofür ihr das macht. Da fragen Leute, ja, wie macht man das denn, auf Jesus schauen, auf den Herrn blicken? Also hier, wenn ich jemanden in die Kirche zeige, da kann ich den Blick ausrichten, dann sagen, oben, das ist der segnende Christus, da hinten ist das Neanderfenster, da ist die Orgel, da kann ich so einen Blick ausrichten. Aber wie kann ich denn jemand Jesus zeigen? Nun, das kann nur der Heilige Geist, so heißt es ja auch hier in unserem Text halt. Er ist voll des Heiligen Geistes. Und wenn du den Heiligen Geist hast, dann hast du den Blick auf Jesus. Das muss man denen erklären, die nicht im Glauben sind, dass die Bibel andere Augen kennt, als das, was der Optiker oder was der Augenarzt behandelt. Also wir haben Augen des Körpers und wir haben aber auch am inwendigen Menschen Augen. Davon spricht die Bibel immer wieder. 2. Korinther 4 heißt es, wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Zuvor heißt es dann, der Gott dieser Welt hat den Ungläubigen den Sinn verblendet, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums und die Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Also es gibt inwendige Augen. Es gibt diesen geistlichen Blick und das muss der Heilige Geist tun. Das muss der Heilige Geist machen. Und wenn du jemand bist, der im Dienst steht und seinen Blick nicht klar auf Jesus Christus ausgerichtet hast, sondern dass du dich ärgerst über all das, was in der Gemeinde vielleicht ist oder nochmal mit dem Pastor, mit dem Vorstand oder mit wem auch immer, dann geh in die Fürbitte, geh ins Bekennen deiner Schuld und bitte Gott darum, dass er dir den Heiligen Geist gibt, damit du neu Kraft kriegst, diesen Blick zu bekommen. Das tut übrigens Paulus an ganz wichtiger Stelle, Epheser 3 heißt es, ich beuge meine Knie vor dem Vater und jetzt kommt es, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Das heißt, dass quasi in uns der Heilige Geist stärker wird, dass wir immer stärker ausgerichtet werden mit unserem Blick auf Jesus hin, und lassen von diesem fleischlichen Blick auf diese Welt. Und das ist ganz wichtig für deinen Dienst, dass du diesen Blick auf Jesus hast. Und vielleicht bist du momentan ja auch in so einer Frustrationsphase. Bist schon so lange in der Gemeinde dabei und es läuft nicht so richtig. Oder bist frustriert, weil du tatsächlich, wie wir eben gebetet haben, deinen Kindern, deinen Enkelkindern, deinen Patenkindern das Evangelium bezeugst halt nicht. Und es kommt nichts zurück halt nicht. Es ist schon seit 20 Jahren und es ist kein Glaube da. Du machst es nicht für die Kinder, du machst es nicht für die Enkelkinder, du machst es für den Herrn. Bleib da ausgerichtet drauf. Das ist so wichtig halt. Voll des Heiligen Geistes zu sein. Das ist das, was Stephanus war. Das heißt übrigens nicht nur in dieser Bibelstelle. Es wird dreimal in den Kapiteln 6, 7 davon gesprochen, dass er voll des Heiligen Geistes ist halt, nicht? Und wer voll des Heiligen Geistes ist und diesen Blick hat, das nehmen dann andere auch wahr. So heißt es von ihm in Apostelgeschichte 6, als er im Hohen Rat ist, wo er hier spricht halt. Sie blickten auf ihn und sahen sein Angesicht wie die eines deines Engels Angesicht. Er ist voll des Heiligen Geistes, er blickt auf Jesus und da hat er eine andere Ausstrahlung, nicht nur gegenüber den Menschen, da hat er eben auch etwas anderes, was er ihnen geben kann in der Fürbitte halt. Nicht? Er ist anders ausgerichtet in seinem Blick. Da hat er eine andere Kraft und dann hat er auch einen anderen Blick darauf, für wen er es tut. Und das ist wichtig für unseren Dienst auch, damit wir auch Kraft haben und damit wir auch immer wieder wissen, für wen wir es machen, damit wir nicht frustriert und kraftlos werden. Das ist das Erste für den Dienst an Jesus, dass wir ausgerichtet bleiben in unserem Blick auf den Herrn. Ein Zweites, der Dienst für Jesus besteht in der Verkündigung des Wortes. Unsere Perikope, also der Predigtabschnitt, beginnt, als sie das hörten. Und damit schließt Lukas an 52 Verse, die zuvor gelaufen sind. Lest ruhig mal die durch, heute Abend nochmal oder heute Nachmittag, halt diese 52 Verse, die vor diesem Text sind. Nämlich, das ist eine der gewaltigsten, auch eine der längsten Reden der Bibel überhaupt. Er hat eine gewaltige Predigt gehalten. Er hat gepredigt, hat gesprochen über das, was Gott dem Volk Israel getan hat und dass sie ihn nicht angenommen haben halt. Und dann klagt er die Männer des Hohen Rates an. Er sagt, ihr seid ganz genauso wie dieses verstockte Volk. Er hält eine gewaltige Rede. Da muss man sagen, hä, Stephanus, war das denn sein Auftrag? Der war doch Diakon. In Apostelgeschichte 6 wird er mit 6 anderen Männern eingesetzt zum Diakon. Und da ist ein falsches Missverständnis in der Gemeinde, dass man sagt, ja, die Apostel, also Petrus, Johannes, Jakobus, die waren zuständig für die Wortverkündigung und die Diakone nur für die Versorgung. Das ist ja die Einsetzung der Diakone, der Witwen dort, also für das, was eben tätige Nächstenliebe ist. Und das ist ein furchtbares Missverständnis. Ein furchtbares Missverständnis zu denken, dass es im Reich Gottes einen Dienst gäbe, egal was es ist, der ohne Verkündigung des Wortes Gottes auskommt. Egal was wir tun, ob wir Kirchvorsteher sind, Jungscharleiter sind, ob wir die Kirche putzen, ob wir an der Orgel spielen. Wir haben als Primäres in unserem Dienst die Verkündigung des Wortes Gottes. Alles andere, das läuft auch noch mit. Ein schlimmes Missverständnis zu denken, es gäbe einen Dienst ohne Verkündigung. Das wird deutlich hier an den Diakonen. Die sind eingesetzt als Diakone. Und was macht der Diakon Stephanus? Der predigt, solange wie kein anderer, also neben Jesus, das sind noch die Bergpredigt, die ist länger, aber ansonsten gibt es niemanden, von dem eine längere Predigt im Neuen Testament überliefert ist. Er predigt. Genauso übrigens wie Philippus, ein anderer Diakon, da geht es dann direkt weiter. Der predigt in Samaria, da gibt es eine riesige Erweckung dort halt. Nicht? Der predigt vor dem Kämmerer aus dem Morgenland, davon spricht dann Apostelgeschichte 8 halt. Der Dienst für Jesus, egal in welchem Bereich, besteht immer zuerst in der Verkündigung des Wortes Gottes. Auch als Diakon. Die tätige Nächstenliebe, die hat er auch als Sonderauftrag noch dabei. Aber die Verkündigung hat jeder zu tun, genauso wie ihr Eltern und Paten heute, was nochmal hier klar von euch gesagt wurde. Ihr seid in die Verkündigung hineingestellt und habt ein besonderes Verkündigungsobjekt, nämlich eben Bente. Und so haben wir alle, die wir zu Jesus Christus gehören, den Verkündigungsauftrag. Der gilt nicht nur für den Pastor, der gilt nicht nur für den Jugendpastor, der gilt für alle. Jeder Dienst im Reich Gottes hat immer, immer, immer mit der Verkündigung des Wortes Gottes zu tun. Das wäre etwas so, als man sagen würde, ja, in einem Fußballteam dürfen nur die Stürmer und am besten nur der Mittelstürmer mit der 9 Tore schießen. Die Verteidiger, die Mittelfeldspieler nicht. Da wissen wir, wie so eine Mannschaft dann weiterkommt, nämlich gar nicht. Wir alle müssen verkündigen. Es ist vielleicht nicht jedem gegeben, auf der Kanzel zu stehen, das ist klar. Aber dass wir immer wieder das Wort Gottes weitergeben, im Zeugnis, gegenüber unserem Arbeitskollegen, gegen unseren Nachbarn, das ist wichtig. Übrigens, das ist eine der Grundkatastrophen, warum es mit unserer Landeskirche und unseren Landeskirchen so furchtbar aussieht. Wir haben momentan eine Zeitenwende, dass die Landeskirchen immer mehr Mitglieder verlieren. In Bremen sind es im letzten Jahr 4% gewesen. Wir waren im Jahr noch 1970, waren wir noch 530.000 Leute hier in Bremen in der evangelischen Kirche. Heute sind wir bei 160.000 angekommen. Und das sieht in allen anderen Landeskirchen genauso aus. Jetzt verrutscht ganz vieles, Gemeinden werden geschlossen, Kirchen werden verkauft halt und anderswo als in Bremen sieht es noch viel schlimmer aus als bei uns. Und warum ist das so? Nun, weil wir die Verkündigung zurückgezogen haben. Und gerade und besonders in der Diakonie, und jetzt nicht missverstanden zu werden, in unserem diakonischen Werk, da wird viel Gutes getan, in den Kindergärten, in den Altenpflegeeinrichtungen wird eine super Arbeit gemacht, aber ist zum größten Teil refinanziert. Wir könnten auch Autos reparieren. Haben Sie eine Idee, wie viele Menschen hauptamtlich bei Diakonie und Caritas, das ist ja der Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche, arbeiten? Nur mal überlegen. Wir haben in Deutschland etwa 40 Millionen sozialversicherungspflichtig beschäftigte Menschen. Und wie viele arbeiten davon in der Diakonie und in der Caritas? 1,3 Millionen. 1,3 Millionen. Über 3%. Da müsste man doch sagen, hey, wenn man so viele hauptamtliche Mitarbeiter hat, so viele Menschen arbeiten gegen Geld in der Kirche, dann müsste doch das Wort laufen, die Kirche muss wachsen. Aber das passiert nicht. Warum? Weil dort in diesen Bereichen kaum mehr verkündigt wird. Nochmal, da wird eine Bombenarbeit gemacht in den Krankenhäusern, die wir besitzen, in den Kindergärten. Aber an vielen Stellen wird das Wort nicht mehr verkündigt, weil man so denkt, naja, das ist ja nur dieser diakonische Bereich. Und deshalb sind wir in den Zuständen, wo wir heute sind, dass wir das Wort so runtergefahren haben. Kirche wächst und besteht und gedeiht bei der Verkündigung des Wortes Gottes. Und wo man das wegnimmt, das ist genau wie bei einem Rasen. Wenn da kein Regen mehr kommt, dann wächst der Rasen nicht mehr. Kann ich so viel Dünger draufschmeißen, wie ich möchte. Da kann ich so viel vertikutieren, wie ich möchte. Ohne Wasser passiert nichts. Und so ist es mit der Kirche. Sie ist ein Produkt des Wortes Gottes, der Verkündigung. Sie ist eine Creatura Verbi. Und deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder wissen, der Dienst ist wichtig, die Verkündigung des Wortes Gottes. Übrigens für das Evangelium, das für diesen Sonntag vorgesehen ist, Lukas 19. Da geht es darum, dass Menschen verkündigen in Jerusalem, als Jesus da ist, gelobt sei der Herr. Da kommen die Hohenpriester und sagen, nee, macht das nicht, verkündigt nicht. Und da sagt Jesus etwas. Wenn ihr die Verkündigung verbietet, dann fangen die Steine an zu schreien. Macht damit deutlich, das ist das Schlimmste, was passiert, wenn wir die Verkündigung einschränken. Das ist halt nochmal wichtig, auch für unseren Dienst. Das Entscheidende ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Ein drittes, was wichtig ist für den Dienst Gottes, worin er besteht, ist die Fürbitte für andere. Eine der gigantischen Stellen der Bibel, Apostelgeschichte 7, Vers 60. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das sind die Menschen, die nun Stephanus alles Böse und Schlechte wünschen. Die kommen hin, stoßen ihn heraus und steinigen ihn. Sie bringen ihn um, es sind seine Mörder. Und jetzt erweist sich der Dienst, den ein wahrer Christ zu tun hat. Dass er sagt, ich leiste Fürbitte für andere. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und dann sagt die Bibel an dieser Stelle ganz besonders, da steht ein Mensch dabei. Der ist nicht ganz aktiv, der ist so ein Mitläufer. Zu dessen Füßen legen sie die Kleider ab, das ist der Saulus. Der ist mit dabei, der trägt eine Mitverantwortung. Er hat, so heißt es dann im nächsten Vers da, gefallen am Tod eben des Stephanus. Aber da steht eben dann Stephanus und er ruft, Herr, rechne ihnen die Sünde nicht an. Der Tod des Gerechten, der wiegt schwer vor Gott. Und da frage ich mich, was wäre wohl aus dem Saulus geworden, wenn dieses Gebet nicht für ihn gesprochen worden wäre? Das ist spekulativ. Aber da ist einer, der betet für seine Feinde. Und der betet auch für diesen Saulus, der es nicht verdient hat, einer seiner Mitläufermörder, einer seiner Mittäter. Und sicherlich hat dieses Gebet des Stephanus auch mit einem Einfluss gehabt in der geistlichen Welt, dass eines Tages dann Paulus zum lebendigen Glauben finden durfte. Stephanus steht in der Fürbitte für andere. Und zwar nicht für die eigene Tochter, für das eigene Enkelkind, wenn er die denn gehabt hat, für die eigene Ehefrau oder für die Mutter, den Vater. Er steht für seine Feinde ein. Und das ist das, was uns im Dienst auszeichnen soll und muss als Christen. Die Feindesliebe. Lest nochmal heute Losung und Lehrtext. Wir sollen unsere Feinde segnen. Jesus sagt in der Bergpredigt, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gut und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, so was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und so hat Jesus am Kreuz gebetet für seine Feinde und so betet Stephanus. Und das ist hart. Das ist unfassbar hart. Wenn man Menschen begegnet, die einen ablehnen, die einen hassen, die einem nach dem Leben trachten, dann soll man für die auch noch beten? Ja, das kriegst du nicht hin, wenn du den weltlichen Blick hast. Da brauchst du genau das, was am ersten Punkt gewesen ist, die Ausrichtung auf Jesus. Das kann nur der Heilige Geist tun. Aber da wollen wir uns immer wieder drum bemühen. Wir wollen ja Salz der Erde, Licht der Welt sein. Und das wird uns nur gelingen mit der Feindesliebe. Da darfst du auch mal in dich schlagen, mal fragen, wer ist denn so dein großer und kleiner Feind? Du musst dich mal fragen, wie ist denn dein Gebetseinsatz für dein Kind, für dein Enkelkind? Und wie ist es denn für deinen Feind? Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. In der Fürbitte stehen für diejenigen, die uns übel tun. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich bin letzte Woche bei der Jahreshauptversammlung bei der HMK gewesen und unser Missionsleiter Manfred Müller hat einen Bericht gegeben, der war eine Woche zuvor in Nepal gewesen und hat eine gigantische Geschichte erzählt, wie sowas dann auch praktisch wird. Und da hat er erzählt, da ist ein junger Pfarrer, den wir als HMK unterstützen, eben in Nepal und hat berichtet von einem Dorf, wo er herkommt. Und in diesem Dorf sind vor 49 Jahren eine ganze Reihe Parteiobere zusammengekommen, annähernd 30 Mann, und haben sich damals Anfang der 70er Jahre verpflichtet, die christliche Gemeinde nicht wachsen zu lassen, weil damals so die ersten Missionare kamen, Dinge wuchsen, und haben ein Verfolgungsversprechen gegeben. Sie haben das geschrieben auf so einem Zettel, der war ganz vergilbt, den hatte dieser Pfarrer mitgebracht, und haben dann geschrieben, sie verpflichten sich, die christliche Gemeinde zu verfolgen, dafür zu sorgen, dass das nicht weiter wächst, dass die Bibel nicht verteilt wird, all diese Dinge. Und haben dann unterschrieben und jeder mit dem Daumenabdruck das auch noch besiegelt. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Das hat dieser junge Pfarrer berichtet. Dann haben Leute für diese Menschen gebetet. Und alle, die auf diesem Zettel gewesen sind, die da unterschrieben haben und gelobt haben, die Gemeinde Jesu Christi zu verfolgen in Nepal, sind alle zum Glauben gekommen. Sind alle wiedergeboren. Und das ist die Kraft des Gebetes, wenn wir bereit sind, Feinde zu lieben. Wenn wir sagen, wir nehmen die Waffen in die Hand und wir wehren uns aktiv und die müssen wir erst richtig zeigen und sonst irgendwas, dann hat der Teufel schon gewonnen. Dass die Liebe Gottes, dass sie wirken kann, so wie hier an dem Saulus. Dazu ist es wichtig, dass wir in die Fürbitte für andere eintreten. Ein viertes. Der Dienst für Jesus besteht in der Bereitschaft zum Leiden. Der Dienst von Stephanus ist an dieser Stelle furchtbar, er ist hart und er ist tödlich. Er führt ihn ins Martyrium. Die Menschen wenden sich gegen ihn. Sie schreien laut, heißt es hier. Sie wollen die Botschaft nicht hören, sie halten sich die Ohren zu, sie stürmen auf ihn ein, sie stoßen ihn zur Stadt hinaus und dann steinigen sie noch. Und wenn das so einem gigantischen Mann, so einem Mann voll Heiligen Geistes wie dem Stephanus droht, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass uns das auch droht. Dass die Leute nicht kommen und sagen, also super, klasse, halt nicht, also dass du mir jetzt das Evangelium verkündigt hast, ne? Dass du mir jetzt nochmal gesagt hast, dass ich das Kreuz brauche, halt, da danke ich dir für, dafür lade ich dich zum Mittagessen ein, danke, dass du mir es gebracht hast. Sowas passiert auch, Gott sei Dank. Aber die Regel ist genau das andere. Die Leute schreien uns an, sie halten sich die Ohren zu, sie stürmen auf uns ein, das häufig noch einmütig mit anderen zusammen, da stehen wir ganz allein und stoßen uns aus dem, was ist. Das ist eben Welt. Wenn wir denn klar Jesus Christus dienen, das ist so. Von Stephanus heißt es, einige Verse zuvor, Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen mit dem Volk, unfassbar begnadet. Der ist leidenschaftlich in der Nachfolge, aber das schafft ihm Leiden. Und das ist so ein Grundsatz einfach auch des Dienens für Jesus Christus. Wenn du es richtig ernst meinst, wenn du, ich sage jetzt mal, das große Zahnrad auflegst in der Nachfolge im Dienst, dann wirst du Leiden erleben. So ein bisschen gemütlich dahercruisen, das ist einfach, da passiert ja nicht viel. Sonntags in den Gottesdienst zu gehen, irgendwie so ein bisschen versteckt mein Christentum zu leben, mal das ein oder andere Gebet noch für jemanden zu sprechen. Aber wenn du aktiv wirst, die Gänge hochschaltest, dann wirst du Leiden erleben. Gestern ist ja der Giro gestartet, also eine der drei großen Fahrradrundfahrten. Und wenn man ein guter Fahrradfahrer ist, also ein Profi ist, dann kommt es im Fahrradfahren auf eines an, dass man bereit ist, sich zu quälen, Leiden auf sich zu nehmen. Also mit dem Fahrrad um die Ecke fahren, das kann jeder von uns halt. Nicht so mit 10 Kilometer die Stunde, am besten noch so ein Motor dabei, da ist Fahrradfahren keine Kunst. Aber wenn du dann so Alpenpässe hochjagst, nicht mit 30 Kilometer die Stunde halt, nicht, da musst du voll ans Limit gehen. Da musst du leiden. Ich erinnere mich, ich gucke gerne Fahrrad fahren, so die Rundfahrt. Ich erinnere mich 1997, wie Jan Ulrich die Tour de France gewonnen hat. Und da drohte er in den Vogesen das gelbe Trikot zu verlieren. Und da kommt Udo Bölz aus dem Team Telekom und dann schreit er ihn an und schreit, quäl dich, du Sau, schreit er, quäl dich. Nicht, das war die Sache zu sagen, du musst ran halt, nicht, du musst weiter, obwohl das nur ein Top-Sportler ist. Und ich möchte das mal so sagen, für uns in der Nachfolge, da müssen wir auch bereit sein, uns zu quälen, Leiden auf uns zu nehmen. Das ist nicht meine eigene Idee. Das sagt Jesus. Dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und so ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr nachfolgen seid seinen Fußstapfen. Und diese Fußstapfen sind in das Leid gegangen. 2. Timotheus 3 heißt es, alle, die fromm leben wollen, will ich. Ich will fromm leben, also in Abhängigkeit von Gott. Alle, die fromm leben wollen, in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Das gehört mit dazu. Es geht nicht ohne Leiden. Ich war vor einigen Wochen auf der Bibelschule in Bonn, beim Bibelseminar Bonn, wunderbare Einrichtung, ganz toll, habe ich da mit jungen Leuten gesprochen, die dann zum Großteil auch dann Pastoren werden, Prediger werden halt nicht. Und da ging es da fragten die mich, weil ich ja nur ein paar Jahre schon im Amt bin, ja, wie das so ist, so mit der Einteilung, wie das alles aussieht. Und dann kamen sie, ja, wie ist das denn mit Achtsamkeit? Wie ist das denn mit Burnout? Wie ist das denn mit all diesen Dingen? Da habe ich gesagt, Leute, das ist schön und gut, diese Fragen haben ihre Berechtigung. Aber viel wichtiger ist es, seid ihr bereit, auch mal das große Zahnrad auf sich aufzunehmen, leidensbereit zu sein und nicht so nach dem Motto, das tut mir jetzt ein bisschen weh, da muss ich zurück. Das ist jetzt nicht kompatibel mit der Familie, das geht auch nicht. Ich spreche jetzt von den Hauptamtlichen halt nicht. Da leiden wir auch drunter in der evangelischen Kirche. Wenn ich unsere Pfarrkollegs angucke mit den Angeboten, die es gibt halt nicht, da steht, habe ich noch nie gesehen, so nach dem Motto, wie bringe ich denn Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Aber was ich immer wieder lese, ist halt nicht, wie gehe ich denn mit meinem Zeitmanagement um, wie kriege ich die Familie reingebracht, all dieses Punkt. Das hat seine Berechtigung. Und nochmal, Achtsamkeit ist wichtig und ja, es gibt Burnout, kein Thema. Aber es gibt eben auch das, wo man im Dienst, wie gesagt, immer nur runterschaltet, wo man nicht leidensbereit ist. Es gehört mit dazu. Das gehört mit dazu, ganz deutlich. Also hier nochmal, Stephanus, und das ist die Krone, Stephanus heißt ja übersetzt die Krone des Dienstes. Also das ist nicht achtsam gewesen, was er mit seinem Leben getan hat. Das ist nicht kompatibel mit der Familie gewesen, dass er da so klar und deutlich Zeugnis gegeben hat. Halt. Das war nicht angenehm für ihn. Die Konsequenzen sehen wir. Aber er ist trotzdem bereit, zur Ehre Jesu Christi diesen Weg zu gehen. Und nochmal, unser Herr und Heiland ist auch nicht achtsam sich selber gegenüber gewesen. Er hat sich selber dahin gegeben. Und da möchte ich uns immer wieder fragen, wie sieht es denn mit unserem Dienst aus und unserer Bereitschaft zum Leiden? Und ein fünftes und letztes. Der Dienst für Jesus Christus besteht in der Gewissheit der kommenden Herrlichkeit. Wir haben im ersten Punkt darüber gesprochen, dass es darin besteht, den Blick fest aufzurichten auf Jesus. Und wenn du den fest ausgerichtet hast auf den Herrn, dann weißt du, dass die Herrlichkeit kommt, nicht? Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Das ist das, was er sehen darf. Es gibt auch die Realität dieser Welt. Das sind die, die ihn rausstoßen, die schreien und die ihn jetzt umbringen werden halt. Aber es gibt noch eine andere Wirklichkeit, nämlich die des geöffneten Himmels. Und wissend, hey, mein Leben ist safe. Er ist sofort im nächsten Moment ja beim Heiland. Der weiß ganz genau, er wird jetzt sterben und dann ist er beim Herrn. Dann hat er es geschafft. Kurze Zeit der Schmerzen, kurze Zeit des Leidens und dann sind wir bei ihm. Halleluja. Dann haben wir es geschafft. Herrlichkeit. Der ist sich seines Heils gewiss. In das Dunkel seines Lebens in diesem Moment dringt das Licht des Evangeliums. Und das macht es eben aus, was wir im Dienst immer wieder wissen dürfen. Halt die kommende Herrlichkeit, die auf uns zugeht. Rembrandt hat diese Szene, wie so viele Szenen auch aus dem Lukas-Evangelium, auf ein Bild gebannt. Und da ist es ganz interessant, so, da sind die, die ihn steinigen, die sind alle so ganz dunkel, das alles, aber dann, man sieht gar nicht den Himmel, aber es kommt so ein unfassbares Licht eben auf den Stephanus runter, halt zu sagen, aus dem Himmel ein Licht, weil er weiß, da ist eine andere Wirklichkeit, nämlich die kommende Herrlichkeit. Und das ist das, was wir wissen dürfen und das ist das, was wir wissen müssen für unseren Dienst. Hey, wir gehen auf die Herrlichkeit zu, gerade in den Härten. Ich habe da im vierten Punkt drüber sehr scharf gesprochen. Das kann ich nur deshalb machen, weil ich sagen kann, hey, die Herrlichkeit kommt ja. Das ist nicht das Letzte. Das Letzte, dass er hier getötet wurde, Stephanus, war sofort der Beginn der Herrlichkeit für ihn. Das ist das, unsere Wahrheit. Nicht, dass wir sagen, ja, wir müssen uns ja schonen und damit der Blutdruck nicht hochgeht halt und dass das und dieses und jenes noch passen halten muss. Nein, die Perspektive unseres Dienstes ist die Herrlichkeit. Und dafür werden wir eines Tages Belobigung finden bei unserem Herrn und Heiland. Und das mag jetzt der ein oder andere scharf finden, diese Predigt, gerade in dem vierten Punkt, das ist mir bewusst. Aber glaubt mir bitte eins, wenn ihr in der Herrlichkeit seid, wenn eines Tages in der Ewigkeit, wenn wir uns dann wieder treffen würden, da wird keiner zu mir kommen und sagen, ja, Pastor Lotze, also damals hättest du, damals am Sonntag Kantate 2023, ein bisschen mehr über Achtsamkeit und ein bisschen mehr über Gänge runterschalten predigen müssen. Da werdet ihr alle sagen, Mensch, da hättest du noch ein bisschen mehr Druck machen müssen halt, nicht, was uns hier erwartet, was das bedeutet, der Dienst, welche Herrlichkeit der erwartet halt, nicht, das sind Ewigkeitswerte, die wir dafür bekommen. Meint ihr allen Ernstes, dass Stephanus dafür irgendwelche Nachteile hat im Reich Gottes für das, was er da gemacht hat? Oder ist es nicht eher so, dass er dafür die absolute Belobigung bekommt? So eine Belobigung, dass er sogar im Wort Gottes in der Bibel drin steht. Davon dürfen wir leben halt. Wir dürfen wissen, was auf uns zukommt halt, nicht, dass wir Gewissheit haben halt, unseres Heils halt. Und gerade für die Härten unseres Dienstes ist das immer wieder wichtig, dass wir uns wie im ersten Punkt ausrichten auf Jesus Christus und gewiss sind. Der Heiland Jesus Christus ist da und er wird allen Unbillen, allen Härten unseres Dienstes hier in dieser Welt Abhilfe schaffen. Ich habe die Predigt begonnen, dass ich gesagt habe, Lukas arbeitet häufig so beispielhaft mit Dingen und das hat er eben auch hier bei dem Stephanus zum Dienst getan. Und jetzt kann ich das Amen sprechen und danach könnt ihr dann sagen, ja, war eine gute Predigt, war nicht so eine gute Predigt, hat er auch schon dreimal erzählt oder sonst irgendetwas. Darum geht es aber gar nicht. Das dürft ihr auch machen, gar kein Thema. Aber es geht vor allen Dingen um eins, dass ihr in euch schlagt und ihr euren Dienst noch einmal reflektiert vor diesen fünf Punkten. Und darum möchte ich dich bitten im Namen Jesu Christi, du, der du im Dienst für Jesus Christus stehst, bist du fest ausgerichtet auf den Herrn und Heiland Jesus Christus? Ist die Verkündigung des Wortes Gottes für dich zentral? Stehst du in der Fürbitte für andere, gerade auch für deine Feinde? Bist du bereit zum Leiden für Jesus Christus? Bist du dir gewiss, dass das Heil dir nicht zu nehmen ist, wenn du bei Jesus bleibst? Wenn ja, Halleluja, dann wollen wir fröhlich singen. Und wenn nein, dann bitte schlag in dich, geh zum Heiland im Gebet und lass dich durch seinen Geist verändern. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Glauben, deiner Nachfolge und deinem Dienst segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.